Heute geht's aber laut los. Mit voller Lautstärke krachen wir in eine neue Folge auf Messerschneide. Die Julia sitzt schon im Führerhaus unserer auf Messerschneide Lokomotive. Mein Name ist Felix Riebenschneider. Ich heiße euch herzlich willkommen. Meine Schwester habe ich ja dieses Mal schon vorgestellt. Heute ist alles anders.
Hallo auch aus dem Lokführerhäuschen.
Und los geht's. Ja, Julia, das hast du nicht erwartet, dass wir heute so anfangen.
Total toll. Vor allem habe ich letztens noch im Krankenhaus mit jemandem über Thomas die kleine Lokomotive gesprochen.
Ja, und wie war da die Meinung?
Ja, gut.
Gute, positiv.
Gute Erinnerungen daran auf jeden Fall.
Sehr gut. Auch eine gute Erinnerung, finde ich, an unsere letzte Folge. Haben wir auch wieder ein bisschen Feedback bekommen. Gemischt zum Teil, muss man sagen, aber unterm Strich würde ich sagen, mehr positiv als negativ. Und ja, wir haben ja auch versucht, mit den zwei Reels, die wir gepostet haben, sowohl auf die Gesundheitsdienstleisterseite einzugehen, als auch auf die Patientinnenseite, dass man darauf hinweist natürlich, dass beide da von Rassismus und Diskriminierung betroffen sein können und es auch sind, was uns natürlich persönlich sehr wichtig ist. Und ja, ich denke, vom Feedback-Blog her wäre es das dann auch erstmal, oder?
Ich würde sagen, aber das fand ich eigentlich ganz gut, auch dass das in den Köpfen, die sich zumindest diese Folge angehört haben, auch ja präsent ist.
Das, auf jeden Fall.
Dass nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern auch eine Gegenfahrbahn gibt.
Ein zweischneidiges Schwert.
Gut, dann let's go. Was ist gesundheitspolitisch so passiert in den letzten 2 Wochen, Felix?
Ja, einmal die neue Internetseite, die gelauncht ist, Julia.
Crazy. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht auf einmal. War flott. War ein steiler Start.
Ja, genau. Der Bundesklinikatlas ist online gegangen. Und wir haben den natürlich auch schon ausprobiert und auch schon einen kleinen Post bei Instagram platziert, diesbezüglich und sogar auch ein Reel. Und der ist ja auch auf gemischte Rückmeldungen gestoßen, sage ich mal. Man kann bis jetzt die Diagnosen vergleichen, die behandelt werden im Krankenhaus. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Blinddarmentzündung hat, kann man gucken, in welchem Krankenhaus das wie oft operiert wird und wie viele Pflegekräfte diesbezüglich zur Verfügung stehen. Und ich habe da auch schon ein bisschen was verglichen. Und was hast du schon verglichen, liebe Julia?
Ich habe natürlich mal an den Häusern geschaut, wo wir schon so gearbeitet haben, was da Phase ist. Ich glaube, echt relativ einfach gestaltet und auf den Blick sieht man eben die beiden Punkte, die Felix gerade schon angemerkt hat. In Zukunft soll da ja noch einiges dazukommen auch. Ne? Qualitätsmerkmale sollen ergänzt werden, sollen noch weitere Punkte beleuchtet werden, die im Krankenhaus wichtig sein könnte. Finde es spannend, dass ehrlich gesagt genau, also vor allem dieser Pflegeschlüssel direkt so ins Rampenlicht gerückt wird, hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber ich glaube, das sind halt Daten, die einfach auch vorliegen und das, was man am besten, glaube ich, schon
transparent machen kann.
Ja. Und ja, das schwankt natürlich sehr stark und ja, also ich finde es ja prinzipiell, also wenn wir das unterstützen wollen, diesen Reformprozess, dann finde ich es gut und es ist halt jetzt der erste Schritt mit diesem Krankenhaustransparenzgesetz und dem dazugehörigen Bundesklinikatlas. Ne? Und das ist jetzt halt der Weg zur Krankenhausreform und ich denke, wir sollten das jetzt erstmal unterstützen, bevor wir es direkt wieder verteufeln, weil es muss sich was ändern, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht, das müssen wir danach beurteilen, aber ich weiß auch keinen guten Gegenvorschlag, immer noch nicht.
Genau, also ich glaube, das Problem an dem Ganzen ist halt vor allem auch, dass es in den Augen vieler, also auch zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft, nichts Neues ist und dass es halt einfach nur etwas ist, was letztlich schon existiert, wo man vielleicht zu viel Energie jetzt reinsteckt, als dass man wirklich etwas weltbewegend Neues schafft. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, halt schon wichtig, dass man, und das ist ja auch das, was wir letztendlich uns wünschen würden, dass man halt viel mehr eine Vereinheitlichung auch der Medizin einfach in Deutschland schafft. Ne? Also, dass man über die Bundeslandgrenzen hinaus ein einheitliches System etabliert.
Soll halt zentralisiert werden und dagegen wehren sich viele.
Was natürlich aber nicht außer Acht bleiben darf, ist, glaube ich, schon, dass man auch gerade, was die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten betrifft, dort mit Konsequenzen auch rechnen muss, ne? Weil natürlich dann irgendwann auffallen wird, was für Eingriffe zum Beispiel an einem Haus gemacht werden und im anderen Haus dann doch nicht.
Das ist halt ein Prozess.
Genau.
Wie gesagt. Gut, dann gibt es ja auch einen Prozess noch, der in den Hausarztpraxen stattfindet. Auch da sind Reformpläne durchgesetzt worden, beziehungsweise Gesetze verabschiedet worden. Das hattest du ja auch schon mal bei Instagram gepostet.
Letztlich auf den Weg gebracht werden wird jetzt definitiv die Entbudgetierung der Hausärzte, also dass es zum Beispiel keine Deckelung gibt mehr für Leistungen, die durch den Hausarzt oder die Hausärztin verschrieben werden. Dann ja, wurde weiterhin Kritik geübt an den Gesundheitskiosken. Die sollen weiterhin nicht umgesetzt werden zunächst. Und es soll auch keine Gesundheitsversorgungszentren geben, was wir schon mal angesprochen hatten, auch dass man ja, gemeinschaftliche Objekte schafft, wo eben auch Notfallmedizin praktiziert wird. Genau. Und was auch noch angemerkt wurde, was ja eigentlich gerade im Hinblick auf einen zukünftigen Ärztemangel präventiv geleistet werden sollte, sind eben die Schaffung von mehr Medizinstudienplätzen. Und auch die werden erstmal nicht kommen, weil einfach zu teuer.
Genau, eigentlich wurde das Gesetz ziemlich entkernt. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist halt diese Entbudgetierung. Alles andere kommt nicht. Und das Ziel war ja ursprünglich damit halt soziale Brennpunkte und ländlichen Raum damit zu stärken. Ob das dadurch allein möglich ist, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Da gab es auch einen interessanten Beitrag vom Deutschlandfunk, den wir euch nochmal verlinken werden.
So sieht's aus.
Jetzt schauen wir uns aber erstmal ein ganz anderes Thema nochmal an, auch eine Art sozialen Brennpunkt.
Ja, das ist ein Problem auf jeden Fall, was wir schon häufiger auch in unserem Podcast angesprochen haben oder eine Tatsache vielmehr. Felix hat hier eine sehr schöne Grafik hochgeladen, wo es um die Bevölkerung im Alter von 67 Jahren und älter geht, vom Statistischen Bundesamt 2022. Und es fällt eben auf, dass uns natürlich dass unsere Bevölkerung, wie schon angeteasert, immer älter wird und dass wir viele Menschen im Rentenalter zu erwarten haben. Bis 2035 wird die Zahl auf circa 4 Millionen mehr Menschen im Rentenalter steigen. Und zusätzlich wird bis 2035 dann eine Zahl von 20 Millionen in Deutschland über 67 Jahre erwartet.
Genau, also es wird von 16 auf 20 Millionen steigen.
Und was man halt eben sehen kann, also diese Grafik umfasst einen Zeitraum von 2011 bis 2070. Ne? Also die Zahl von alten oder älteren Menschen wird dann so um 2035 peaken. Ne? Also alles über 67 eben ist alt. Und dann wird sich da ein Plateau einpendeln bis 2070, wo man eben durchgehend eine Anzahl von ungefähr 20 Millionen Menschen über 67 erwarten kann. Ja, und das sind wie viel Prozent von unserer aktuellen Bevölkerung in Deutschland, Felix?
Das wären jetzt aktuell 25%, aber wie gesagt, was halt ganz kritisch an der Stelle ist, natürlich die Zahl der über 80-Jährigen. Die wird halt auch stark ansteigen in den nächsten Jahren. Die liegt jetzt ungefähr bei 6 Millionen und wird dann so zwischen 2045 und 2050 auf ungefähr 10 Millionen, bis auf 10 Millionen ansteigen. Also das ist dann wieder die Hälfte von den Leuten über 67 sozusagen, wird dann auch noch über 80 sein. Und die wird auch relativ konstant dann liegen bis 2070. Das werden ja dann auch wir sein im Zweifelsfall, Julia, mit 2070 ungefähr. Und werden wir auch
nicht so über das Alter reden,
um die 80 Jahre alt sein. Und das ist halt das Problem, dass wir jetzt quasi auf einen Peak oder auf einen Gipfel zu laufen, der halt jetzt schon im Rahmen der schon jetzt, sag ich mal, kritischer werdenden Gesundheitsversorgung schwer handelbar ist. Und das sind halt im Endeffekt dem zugrunde liegen natürlich zwei Entwicklungstrends, wenn man den demografischen Wandel anschaut. Und zwar einmal, dass die Menschen halt immer älter werden. Da haben wir einen starken Anstieg nochmal gesehen seit der Mitte der 80er Jahre bis jetzt Anfang der 2020er Jahre. Und zwar ist da die Lebenserwartung für Männer nochmal um fast 8 Jahre gestiegen auf jetzt mittlerweile 78,3 Jahre. Das ist nochmal plus mehr als 10%. Und bei Frauen nochmal um ungefähr 6 Jahre auf 83,2 Jahre. Und das sind natürlich schon massive Zahlen oder mit, sag ich mal, sehr alte Menschen, mit denen wir uns dann da durchschnittlich ja auch nur konfrontiert sehen werden. Und die werden natürlich einen sehr hohen medizinischen Anspruch haben. Das wollen wir uns halt heute ein bisschen hier anschauen, was das alles für Probleme bzw. Arbeit mit sich bringt. Außerdem auf der anderen Seite die Geburten, das haben wir auch schon mal in der, sag ich mal, Babyfolge, wie ich es jetzt charmant vielleicht nur umschreiben will, gesagt. Die Geburtenraten sind halt seit Mitte der 60er bzw. 70er Jahre steil abgefallen und es ist da auch noch kein Ende in Sicht. Also wir sind auf einem niedrigen Niveau. Man kann vielleicht sagen niedrig konstant, aber das ist natürlich keine gute Entwicklung. Da habe ich natürlich an meine liebe Schwester die Frage, welche Entwicklung bereitet dir denn hier mehr Sorgen, liebe Julia?
Vor allem, dass wir immer mehr ältere Menschen haben werden.
Genau, und da wir uns ja selber nicht adäquat reproduzieren, muss man das ja auch irgendwie im Anführungszeichen auffangen, ob man das durch Arbeitskräfte macht oder durch eine Umstrukturierung des Systems. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wenn wir uns das halt anschauen, ist es halt jetzt schon jetzt so, dass die Menschen im rentenfähigen Alter den größten Anteil an der Gesamtbevölkerung ausmachen. Und das hat sich ja auch erst in den letzten Jahren so entwickelt. Und zwar ist auch, ne, ist die Zahl jetzt so weit angestiegen von Anfang der 90er, dass wir hier im Endeffekt ja, wie die Julia schon vorhin gesagt hat, 20% der Menschen über 65 Jahre alt sind. Und wenn wir uns da nochmal die OP-Zahlen anschauen dazu, das habe ich auch nochmal recherchiert, sieht man, dass im Jahr 2021, insgesamt 43% aller Operationen, die in Deutschland durchgeführt wurden, bei über 65-Jährigen durchgeführt werden. Ne? Und wenn wir uns da überlegen, dass die Zahl jetzt ja nochmal steigen wird, werden wir hier bei weit über 50% der operativen Versorgung, die in Deutschland durchgeführt wird, und das ist nicht nur die stationäre Behandlung, werden wir hier bei weit über 50% landen demnächst, und das wird nicht mehr lange dauern. Ne? Also wenn wir uns vielleicht die Zahlen von 23, 24 oder so schon anschauen demnächst, dann kann es sein, dass wir da schon bei um die 50% liegen. Genau, und das gilt es natürlich zu verhindern. Und wie halten wir die Leute am besten vom OP-Tisch fern, Julia?
Genau, indem man präventiv arbeitet. Ne? Also es gilt letztendlich die Ressourcen, die der Mensch hat, schon frühzeitig zu stärken oder zu verbessern, damit man eben im Alter möglichst gesundheitlich gesund bleibt, genau. Und gewissen Krankheiten eben vorbeugt. Und das geht zum einen natürlich, indem wir durch das Gesundheitssystem Unterstützung erhalten, dass man präventive Programme erstellt und Rehabilitationen, die darauf abzielen, gerade ja unterschiedlich komplexe Systeme des Körpers gesund zu halten. Ne? Also speziell zum Beispiel die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems zu unterstützen, dass man Stoffwechselerkrankungen früh genug erkennt und auch begleitet. Ne? Stichwort hier zum Beispiel Diabetes. Ist ja häufig einfach eine Erkrankung, die im Alter auftritt. Wenn man hohe Blutzuckerwerte hat, bedeutet das natürlich für den Körper auch, dass man gewisse Gefäßerkrankungen bekommen kann. Und da gibt es auch gute präventive Programme für oder auch begleitende Programme, die dann eben Komplikationen vorbeugen. Man muss das Muskel- und Skelettsystem stärken, Acht geben auf Lungen- und Atemwege und vor allem auch immer schauen, dass man Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, um auch möglichst früh genug, sollte es dann auftreten, Krebserkrankungen zu detektieren. Und letztendlich ist das der Kern, wo man schon auch jung ansetzen kann, dass man sich halt daran adaptiert, immer zum Arzt zu gehen, um genau da nichts zu verpassen. Und wo man aber, glaube ich, auch unabhängig davon, ob man zum Arzt geht oder nicht, dran arbeiten kann, ist einfach die eigene körperliche und mentale Gesundheit auch. Ne? Und da hatte ich letztens auch tatsächlich eine sehr interessante Dokumentation auf Netflix entdeckt, die Blue Zones. Und da hatte man sich nämlich zum Beispiel auch angeguckt, welche Faktoren denn dazu beitragen, dass wie es dazu kommt, dass es gewisse Regionen in der Welt gibt, wo die ältesten Menschen leben und die auch gut leben, also im Alter auch körperliche und geistige Gesundheit aufweisen. Und da hat man festgestellt, da gibt es zum Beispiel Orte in Asien, aber auch Griechenland zum Beispiel oder Italien, häufig kleinere Dörfer auch, wo die Menschen halt sich körperlich betätigen, auch im hohen Alter, ne, wo die Berge hoch und runter laufen, sich ausgewogen ernähren, Stichwort hier auch vegetarische oder vegane Ernährung oder sagen wir mal pflanzenbasierte Ernährung, dass man dort Menschen halt sieht, die eigentlich ihr Leben lang nicht an Übergewicht zum Beispiel gelitten haben und dadurch, dass sie halt auch in den Communities immer sozial gefördert werden, also auch immer mit anderen Menschen interagieren, einfach geistig länger gesund bleiben. Also Stichwort Demenz, auch einfach nicht so häufig früh demenzielle Erkrankungen entwickeln. Und genau, letztendlich die Kombination aus beiden kann oder trägt dazu bei, dass man eben den Erhalt der Selbstständigkeit fördert und dann eben auch vor allem Pflegebedürftigkeit vorbeugt. Ne? Das hatten wir auch in unseren älteren Folgen ja schon mal angesprochen, dass das ja auch nach wie vor ein sehr, sehr großes Problem ist. Stichwort auch Mangel an Pflegefachkräften in der zum Beispiel auch Altenpflege. Das sollte wesentlicher Bestandteil sein, damit man eben möglichst lang gesund leben kann.
Und das Gute daran ist ja auch, selbst wenn man mal an so einer Erkrankung dann erkranken sollte, was ja auch nicht zu vermeiden ist, man kann die alle auch dadurch positiv beeinflussen. Also es ist nie zu spät, anzufangen, sich gesund zu ernähren oder körperlich aktiv zu werden, und man ist auch nie zu alt dafür. Man kann immer jede Form von den Erkrankungen, die wir gerade genannt haben, positiv dadurch beeinflussen, wenn man einfach einen guten Lebensstil, sage ich mal, verfolgt.
Ja, häufig ist das ja auch einfach der erste Ansatz, ne, dass man halt sagt, okay, man kann seine Lebensumstände diesbezüglich anpassen. Ne? Also sprich, ja, vielleicht auch aufzuhören, noch zu rauchen im höheren Alter,
ja,
Süßigkeiten zu essen. In Maßen, genau. Ja. Man kann natürlich nicht auf alles verzichten.
Nein.
Aber ja, es gibt einfach Dinge, die jeder von uns tun kann, um einfach auch im Alter davon profitieren zu können.
Ja.
Muss man ganz klar sagen.
Und es ist halt häufig auch das, was auch nachgewiesen den größten Effekt hat. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Nicht das Medikament ist der stärkste Gamechanger häufig, sondern es ist immer der Lebensstil. Also wenn ihr beim Arzt mal sitzt und selber gesagt bekommt, ja hier, Sie müssen halt mehr Sport machen, dann ist es wahrscheinlich auch die beste Option, die ihr habt. Nämlich nicht irgendein Medikament, was dann auch wieder Nebenwirkungen hat.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau, das war jetzt unser kleiner Appell an die Selbstständigkeit, wie man seine eigene Gesundheit fördern kann. Nichtsdestotrotz haben auch die Bundesregierung sich und die Gesetzgebung mal Gedanken drüber gemacht, was sie denn auf den Weg bringen kann. Und da hat sich auch was getan, Felix, nämlich?
Genau, also das ist ja alles schon ein paar Tage wieder her, aber man ist ja darauf aufmerksam geworden, dass es auch nie zu spät ist, präventive Maßnahmen im Endeffekt zu ergreifen und Menschen, die vielleicht auch schon pflegebedürftig sind oder wo eine gewisse Pflegebedürftigkeit vorliegt, trotzdem zu unterstützen. Und da ist halt 2015 bereits das Präventionsgesetz in Kraft getreten, was im Endeffekt die Menschen, die auch bereits pflegebedürftig sind, befähigt, auch an Reha-Programmen teilzunehmen in stationärer und ambulanter Form. Und das ist im Endeffekt ja alles mit dem Ziel, halt die Pflegebedürftigkeit nicht zu verschlimmern, beziehungsweise im besten Falle zu vermeiden. Und da sollen halt dann im Rahmen des Gesetzes alle geeigneten Leistungen, die halt dieser Prävention beitragen, auch eingeleitet werden und auch bezahlt werden. Und das wurde dann quasi nochmal gestärkt 2020. Und zwar musste bis zu dem Zeitpunkt dann immer noch geprüft werden von der Krankenkasse, ob das denn auch notwendig ist, so eine zum Beispiel geriatrische Reha durchzuführen. Und seit 2020 durch das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz gibt es da nochmal eine Verbesserung. Und zwar, wenn ein Vertragsarzt, das kann im Optimalfall euer Hausarzt sein, eine geriatrische Komplexbehandlung oder Reha indiziert hat, dann muss das nicht noch erst von der Krankenkasse geprüft werden, sondern kann direkt in die Wege geleitet werden und sozusagen dann ein Platz gesucht werden, um das für den Patienten oder die Patientin durchzuführen. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle natürlich leider wieder ein anderes Problem. Wir haben es ja auch schon mitbekommen. Ne? Viele Kliniken werden geschlossen, beziehungsweise müssen auch notgedrungen zumachen. Und das trifft natürlich auch Kliniken, wo es geriatrische Rehas oder geriatrische Komplexbehandlungen gibt. Ne? Das heißt zum Beispiel aus Bayern gibt es da relativ aktuell News, wo der Bundesverband der Geriatrie halt genau durch diesen Bevölkerungszuwachs und durch die geschlossenen Kliniken damit rechnet, dass halt die Wartezeit der Patientinnen und Patienten auf eine geriatrische Reha sich extrem verlängern wird. Und die liegt jetzt schon bei mehr als der Hälfte der Reha-Kliniken in Bayern bei 14 Tagen bis 9 Wochen. Ne?
Da kann es manchmal auch schnell zu spät sein. Einfach.
Genau, und bei einem Patienten oder einer Patientin, die halt über 80 Jahre ist, und wir werden gleich noch drauf eingehen, die wenig Ressourcen haben, ne, wird sich in dieser Zeit vielleicht die Pflegebedürftigkeit schon erledigt haben, weil die aufgrund einer Immobilität und einer Lungenentzündung gestorben sind. Ne? Mhm. Also das ist halt schon so, dass man da auch relativ zeitnah dann auch diese Maßnahme durchführen sollte. Und genau auf dieses Fachgebiet und diese Maßnahmen gehen wir jetzt ein, nämlich auf die liebe, gute, alte Geriatrie.
Ist, glaube ich, gar nicht so omnipräsent für viele. Letztendlich, glaube ich, kurz gesagt, kann man sich das vielleicht vorstellen als den Arzt für alte Menschen. Ne? Also es gibt Ärzte für junge Menschen, das sind dann die Pädiater oder Kinderärzte. Und das ist nämlich jetzt genau das Gegenteil. Und zunächst wollen wir euch einmal vorstellen oder beleuchten, wie denn so ein geriatrischer Patient eigentlich aussehen könnte. Und das lese ich euch einmal vor. Wir haben hier das Beispiel zum Beispiel von einer Patientin, 80 Jahre, die an Herz- und Nierenschwäche sowie schweren Gelenkschmerzen leidet. Zusätzlich lässt die geistige Fitness deutlich nach. Kommt es nun zu einem Sturz und einem Knochenbruch, kann dies überaus komplexe Auswirkungen auf die Gesamtgesundheit der Patientin haben. Im schlimmsten Fall kann der Sturz Auslöser einer Kettenreaktion werden. Nicht nur, dass die Patientin künftig auf Hilfe im Alltag angewiesen ist, um zu essen, sich an- und auszuziehen oder zu waschen. Gleichzeitig wächst auch die Wahrscheinlichkeit für weitere Komplikationen wie erneute Stürze, Mangelernährung oder Infektionen durch unzureichende Hygiene.
Und über die Ernährung haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch über das Drumherum reden. Und wir kennen es ja auch im Endeffekt aus unserer eigenen Familie. Wir hatten ja selber einen sehr rüstigen und knackigen Opa, sage ich mal. Und da ist auch wirklich ein Sturzereignis dann im Endeffekt der der Anfang von einem wirklich körperlichen Abbau gewesen. Ne? Und der hat sich nicht mal was gebrochen. Der dann im Endeffekt akutes Nierenversagen gehabt. Ne? Damals kann man ja mal sagen. Und das hat wirklich viel, viel Ressourcen gekostet. Und der hat damals nämlich keine geriatrische Komplexbehandlung gemacht danach. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viel es ihm besser gehen würde heute. Aber ich glaube, wir können beide sagen, jetzt auch gerade nach der Recherche für diese Folge, wir hätten es ihm nochmal vielleicht wärmer ans Herz legen sollen.
Ja, weil man nämlich eben doch die Selbstständigkeit durch so eine Behandlung wiedererlangen kann oder auch ja, verbessern kann.
Einfach. Genau. Und wenn wir uns mal die Geriatrie anschauen, dann ist es im Endeffekt, die Uwe hat es ja schon ein bisschen kurz angesprochen, im Endeffekt eine medizinische Spezialdisziplin, die sich ja in die innere Medizin einreiht und die befasst sich dann im weitesten Sinn halt mit den körperlichen, geistigen, funktionalen und sozialen Aspekten in der Versorgung von akuten und chronischen Krankheiten und deren Rehabilitation und Prävention bei den halt entsprechend alten Menschen, ne? Und es ist auch mittlerweile so, dass das keine so unrelevante Zahl mehr ist. Ich habe früher oder auch wirklich bis zuletzt gedacht, dass es wirklich eine Randgruppe der Medizin doch ist, aber nach der Kardiologie ist es mittlerweile die medizinische Disziplin, die die meisten spezialisierten internistischen Betten in deutschen Krankenhäusern hat. Und das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Du, liebe Julia?
Nee, hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Und das ist dann reden wir ja wirklich schon von mehreren tausend Betten, ne? Also das ist wirklich ein sehr großes und auch wichtiges Fachgebiet, gerade wenn wir uns anschauen, wie sich halt eben die demografische Entwicklung entwickeln wird. Und wenn wir uns dann nochmal genauer anschauen, was das halt ist, also ihr habt ja schon gesagt, ist der Kinderarzt für alte Menschen oder auch der Altersmediziner. Und in den meisten europäischen Ländern ist es auch ein eigenes Fachgebiet. In Deutschland halt, wie gesagt, ein Schwerpunkt der inneren Medizin. Und da stecken wir halt hier leider nochmal wieder in den Anfängen. Also hier müssen wir wieder ein bisschen aufholen im internationalen Vergleich. Und es ist auch leider nur bisher in drei Bundesländern als überhaupt medizinischer Schwerpunkt der inneren Medizin anerkannt, nämlich Berlin, Brandenburg und Sachsen. Also Shoutout an Westdeutschland, da können wir noch mal ein bisschen was machen. An die KV oder auch an die Landesärztekammer Hessen zum Beispiel, vielleicht hört da jemand zu. Und wenigstens, sage ich mal, wird an den deutschen Universitäten schon ein gewisser Impuls gesetzt und da gibt es halt auch immer mehr Institutionen, die dabei sind, zum Beispiel einen Lehrstuhl halt für Geriatrie einzurichten. Auch da wieder, ich war nicht in der Vorlesung, vielleicht gab es eine, lieber Swanny, gerne nochmal anrufen. Und das Einzige, was man halt machen kann, ist bereits berufstätige Ärztinnen und Ärzte haben halt die Möglichkeit, sich halt zum Geriater bzw. zur Geriaterin fortbilden zu lassen. Und das ist im Endeffekt ein anderthalbjähriger Aufenthalt in einer entsprechenden zertifizierten Klinik. Und das ist jetzt natürlich nicht so lange, obwohl das halt so ein schwerer oder ein wichtiges Fachgebiet ist.
Ich glaube auch, dass es einfach einen Unterschied macht, ne? Also gerade nochmal Shoutout an die Landesärztekammer. Ob man jetzt wirklich über 72 Monate sich darauf spezialisiert, alte Menschen zu behandeln oder ob man erst halt ganz normal einen anderen Facharzt wählt, also in der Regel halt innere Medizin und dann halt für 18 Monate sich dann nochmal ein bisschen die alten Menschen anguckt.
Auf jeden Fall.
Also ich glaube, da kann man den Weg auf jeden Fall schon mal besser bahnen für einen guten Geriater.
Ja. Und auch da den Beruf aufwerten einfach, ne?
Auch. Genau, das glaube ich auch. Und wie gesagt, weil ich meine, das ist ja wie mit dem Hausarztsterben. Ich meine, dass da Bedarf ist, hat man erkannt. Aber ich glaube halt gerade auch bei den alten Menschen, die vernünftig zu versorgen, auch das ist Gewissheit, dass man das brauchen wird.
Und bis 2070 bleiben die Zahlen ja hoch. Also ihr macht nichts verkehrt.
Genau.
Das Klientel ist da.
Ist ein sicherer
Job. Also hier, nehmt diesen Advice an. Wenn ihr nicht wisst, was ihr für ein Fachgebiet machen sollt, könnt ihr Geriater werden. Ihr habt Job Security des Grauens.
Ja.
Keiner weiß, was mit ambulanten Operationen in der Orthopädie oder sowas passiert. Da kann es ganz schnell bergab gehen. Also von daher, Julia zum Schwenk Beispiel. Spring aufs Pferd der Geriatrie auf.
Dann muss ich halt nochmal nach Sachsen ziehen.
Oder auf den Zug, um nochmal den Thomas die Lokomotive.
Genau, ich nehme den Zug nach Brandenburg.
Ja.
Also wie gesagt, Aufwertung des Berufs des Geriaters und man sieht schon, dass der sich auch vor einige Herausforderungen stellen muss oder sich den Herausforderungen stellen muss. Wie gesagt, man muss sich spezialisieren eben auf den Organismus eines alten Menschen, genauso wie man sagt, dass das Kind kein kleiner Erwachsener ist, ist eben auch der geriatrische Patient nicht einfach nur ein
Alter Erwachsener.
ein großer Erwachsener.
Ja.
Ein großer Mensch. Das muss man sich, glaube ich, einmal bewusst machen, denn der Organismus eines 90-jährigen Menschen funktioniert halt einfach anders als, der von uns. Wir sind jetzt beide 30 Jahre, das kann man ja nochmal sagen. Der Geriater muss halt eben viele verschiedene Fachdisziplinen vereinen in einem großen Netzwerk, und eben auch je nach Symptom und Leiden des Patienten und der Patientin auf die unterschiedlichen medizinischen Bereiche eingehen können und nach ihnen handeln können. Ne? Und man soll eben, dadurch soll halt eben auch vermieden werden, dass man eben für alle einzelnen Krankheiten immer wieder die einzelne Fachdisziplin aufsuchen muss, sondern man muss die halt eben in diesem geriatrischen Facharztverein können. Ja. Ne? Und so laufen da letztendlich, wie gesagt, alle Fäden zusammen. Die Komplexität ist natürlich super wachsend immer. Also mit zunehmendem Alter kommen immer mehr Krankheiten dazu. Und gerade auch Krankheiten wie die Zunahme von demenziellen Syndromen machen die Arbeit natürlich sehr, sehr schwierig. Ne? Weil man verkennt vielleicht auch Symptome an sich selber. Und da ist die Anamnese natürlich auch super erschwert oder auch die Diagnosestellung, ja, sehr, sehr schwierig. Ne? Deswegen sucht die Medizin des Alterns für ältere Menschen individuelle Lösungen.
Ne? Ja, und ich sag's, wie es ist. Also wenn jetzt die Patientin, die wir eben genannt haben, die 80-Jährige, die gestürzt war, sich vielleicht irgendwas gebrochen hat, sagen wir eine hüftgelenksnahe Fraktur, zu uns kommt, dann bin ich immer froh, wenn die nach einigen Tagen einigermaßen stabil in die Geriatrie geht.
Total.
Weil für mich ist das auch aus chirurgischer Sicht eine sehr große Herausforderung. Also ich finde, das ist wirklich sehr komplex und gerade wenn dann noch eine Demenz oder ein Delir, also so ein, sag ich mal, eine postoperative Verwirrtheit ins Spiel kommt, die ja häufig dann noch eine Rolle spielt, ist die Behandlung wirklich nochmal extra komplex. Also und ja, da bin ich wirklich schon fast immer erleichtert, wenn die Patienten gesund, in Anführungszeichen, halt in die Geriatrie kommen und ich es geschafft habe, es nicht zu verschlimmbessern,
ja,
in den Zustand. Also
absolut, und ich sehe es auch jetzt in der inneren Medizin. Ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen das Steckenpferd, das man für sich selber wählt. Darauf stürzt man sich halt auch. Ne?
Ja.
Also ich meine jetzt nicht unbedingt in meinem Fall, ich habe halt von wenigen überhaupt wirklich eine Ahnung, aber wenn ich dann halt meine Oberärzte oder Oberärztinnen sehe, die dann halt primär irgendwie Kardiologie oder Pulmologie machen, ne, die stürzen sich natürlich immer als allererstes auf das eine Organ, checken, ob das in Ordnung ist und dann... Ja, sind halt vielleicht weitere Diagnosefindungen deutlich erschwert, ne, weil man sich, ja, wie gesagt, zu sehr wieder auf das eine gestürzt hat.
Ja, ich glaube, das ist halt wirklich gut, das ist ein ganzheitlicher Ansatz und auch nicht unbedingt immer jede Krankheit mit 500 Medikamenten noch behandelt wird, sondern dass man da wirklich abwägt, was mute ich diesem alten Organismus jetzt zu, was kann man tolerieren, was muss ich vielleicht auch gar nicht mehr behandeln oder nicht so invasiv behandeln, wie ich es beim 30-Jährigen machen würde. Ja. Und das ist dann schon wirklich sehr gut, dass es diese Kolleginnen und Kollegen gibt. Shoutout an dieser Stelle, vielleicht hört ja jemand zu. Wir kennen ja zumindest einen, der schon mal in der Geriatrie gearbeitet hat.
Das stimmt.
Ja. Ja. Liebe Grüße.
Da habe ich auch, ja, wie gesagt, einen guten Call bekommen damals, weil die Komplexität der Geriatrie habe ich einfach noch nicht durchschaut.
Nee, ist wirklich so. Da hatte ich kein Bewusstsein, als ich angefangen habe zu arbeiten. Null.
Ja.
Und das ist ja
auch nicht, dass es diesen Facharzt oder diese Zusatzbezeichnung gibt, ehrlich gesagt.
Aber das ist ja auch das, was die Arbeit hier im Podcast für mich so schön macht, weil ich lerne ja jedes Mal auch selber sehr viel dazu, wirklich. Also ich finde das sehr spannend. Und das sage ich nicht nur so. So, also dann wollen wir uns ja nochmal angucken, welche Patientinnen und Patienten da dann konkret behandelt werden und was für Besonderheiten auch die Behandlung aufweist. Wir haben ja schon ein bisschen was angesprochen. Also die Patienten sind halt im Schnitt alle über 70. Ne? Wenn die jünger sind, dann gibt es meistens irgendwelche besonderen Indikationen. Die haben vielleicht schon Pflegegrad oder sowas, die eine geriatrische Behandlung rechtfertigen. Das sind Patienten, die sind multimorbide, das heißt, die haben mehrere Erkrankungen, sind vielleicht schon chronisch krank und für die muss man dann natürlich einen ganzheitlichen Ansatz wählen. Und dafür nutzt der Geriater halt nicht nur die ganzen klassischen Untersuchungsmethoden, die wir vielleicht aus dem Studium alle kennen, sondern der benutzt dann ein richtiges geriatrisches Assessment. Also die haben quasi wie so einen Aufnahmecheck, den die durchführen, wenn ein Patient geriatrisch dann aufgenommen wird, wo quasi wie so eine Statuserhebung durchgeführt wird, um auch viele vielleicht Krankheiten oder Defizite erstmal zu detektieren, ne? Seien es Erkrankungen oder auch körperlich funktionelle Defizite. Und schauen sich halt gleichzeitig auch noch mentale und psychische Probleme an. Und da sind natürlich viele Patienten auch häufig unterdiagnostiziert. Und das ist halt wirklich ein Spektrum, was halt wirklich sehr komplex ist. Und am Ende des Tages wird danach halt auf Grundlage von diesen Ergebnissen halt eine multiprofessionelle Therapie geplant und auch wieder regelmäßig überprüft. Und auch am Ende dann wieder mit so einem Abschlusscheck versehen, ne, dass man dann schaut. Da gibt es halt Tests zum Beispiel, wo Patienten aufstehen und laufen sollen, ne, dass man guckt, wie lange brauchen die dafür am Anfang der Untersuchung beziehungsweise der Therapie und am Ende. Ne, und das ist halt was, finde ich, oder ich sag mal so, da geht mir das Herz uff wie ein Hefeklos. Ne. Am Ende des Tages geht es ja wie immer darum, ne, dass die Patientinnen und Patienten so lange wie möglich ihre Gesundheit oder in Gesundheit leben können und halt auch im Alltag selbstständig funktionieren, wieder nach Hause können und mit ihren Geliebten, vielleicht Hunden, wie bei unserem Opa damals, wieder sozusagen leben können.
Genau. Dann hat vor allem Felix sich nochmal angeguckt, was eigentlich so der theoretische Hintergrund von den Diagnosestellungen und Therapieansätzen ist. Und was man halt wirklich sagen muss, bei älteren Menschen ist halt einfach altersbedingt eine eingeschränkte Organreserve da. Ne, bei jungen Menschen haben wir eine viel schnellere Zellregeneration noch und die lässt halt im Alter schon deutlich nach. Ne? Also das ist halt, wie der Felix schon vorhin gesagt hatte, einfach ein kleiner Domino-Infekt.
Domino, gibt's auch.
Bestimmt.
Harnwegsinfekt am Anfang, dann kommt der Domino-Infekt und dann hast du eine Sepsis. Entschuldigung. Haben wir alle schon gesehen, der Domino-Infekt.
Ja, okay, Gott sei Dank, dass ich auch keinen Quatsch erzähle im Podcast. Ja. Also letztendlich ist es eine Kettenreaktion. Ne? Wie gesagt, wenn die Regeneration am einen Ende nachlässt, dann kann die auch schnell dazu beitragen, dass es auch an anderer Stelle hapert. Deswegen ist die Diagnosestellung schwierig, ne? Und häufig werden einfach gewisse Symptome als Syndrome auch zusammengefasst. Ne? Also was ich zum Beispiel jetzt auch schon super oft gesehen habe in der inneren Medizin, ist auch, dass man, also Menschen kommen, können irgendwie nicht mehr so richtig laufen. Ne? Und man findet eigentlich, also man findet überall so ein bisschen was, ne? So ein bisschen Arthrose in der Hüfte, so die Blutsalze sind außer Rand und Band. Ne? Man hat natürlich auch schon Muskelmasse, die man abgebaut hat. Ne? Und dann wird es einfach, kann man ja schlecht irgendwie alles auflisten, dann ist es halt eine multifaktorielle Gangstörung. Ne? Ja. Und so werden dann halt Symptomkomplexe zusammengefasst und wie gesagt, man stützt sich nicht auf eine Ursache, sondern man behandelt halt jede einzelne Baustelle. Was halt die Arbeit als Geriater umso schwieriger noch macht, ist natürlich, dass wenn man an einer Baustelle ansetzt, muss man die anderen Baustellen dann halt auch berücksichtigen. Ne? Wenn halt Vorerkrankungen noch schon da waren, wie eine Nierenschwäche zum Beispiel, muss man halt immer gucken, ob die Medikamente, die man auch gibt, auch wirklich geben kann, da sie halt sonst, wie gesagt, andere Probleme nur noch schlimmer machen.
Ja. Oder die Dosis reduzieren muss, was ja ganz häufig ist, auch bei Blutverdünnern. Die kann man dann nicht in der Dosis geben, wenn man nierenkrank ist.
Genau, ne? Das ist, sage ich mal, das, was man aus medizinischer Sicht beachten muss. Und man hat natürlich auch noch andere Therapieansätze, die jetzt keine Medikamente betreffen, ne? Nämlich eben Krankengymnastik, Ergotherapie, auch was ich super unterschätzt habe, auch was ganz, ganz wichtig ist im Alter, ist halt Sprach- und Schlucktherapie, ne? Logopädie. Ja also habe ich jetzt auch erst einen Patienten gehabt die Woche wieder. Richtig arme Socke nach so einem Schlaganfall, konnte halt nicht essen, nicht trinken, nicht reden. Ja, und also was man da wirklich noch alles rausholen kann dann am Ende des Tages, ist schon bewundernswert, muss man sagen. Ne? Also, aber man, wie gesagt, man ist auch nicht informiert einfach über die Möglichkeiten teilweise als Arzt und Ärztin. Ne?
Ja, und ich sage auch, es gibt viele Patienten, die man ja vorher schon, und ich habe es jetzt wirklich durch meinen Berufswechsel auch besser mitbekommen, die man schon abgestempelt hat, wirklich was Patienten, wo ich wirklich, und da bin ich auch ehrlich, gesagt habe, okay, das wird nichts mehr. Ne? Das ist, die ist so ungefähr totgeweiht oder der Patient ist totgeweiht. Und nach 3 Wochen Geriatrie läuft jemand wieder. Also wirklich, also wo ich gedacht habe, das ist eine Patientin, die ist präfinal, so ungefähr, und die wird nie wieder laufen, wo aber die Tochter gesagt hat, nee, die ist vor dem Sturz gelaufen und bla bla bla.
Ja,
und wo man dann wirklich sagt, okay, dann wird die jetzt operiert. Und dann denkt man wirklich, ja, das ist Wunschdenken von den Angehörigen. Aber nein, nach 3 Wochen sitzt da wirklich ein wesensveränderter Mensch wieder, der dich anschaut und sagt und mit dir kommen oder in Kontakt treten kann, so richtig 100% fit sind ja die meisten dann doch nicht, aber der dann doch wieder laufen kann. Und das ist dann wirklich beeindruckend, also wirklich beeindruckend zu sehen, was so eine multiprofessionelle Therapie ausmachen kann, um den Menschen wieder herzustellen. Also
total. Und ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, ich glaube, das ist halt wirklich auch ein Fach, wo man sich teilweise die Zeit auch nehmen kann für die Patientinnen und Patienten, die sie halt einfach brauchen. Ne?
Hoffe ich.
Es ist, also ich kenne es nur jetzt, wir im Krankenhaus haben jetzt eine geriatrische Rehabilitation, das ist jetzt nicht so dieser multifunktionelle, ganzheitliche Medizineransatz bei älteren Menschen, aber die Leute, die können da halt einfach mal 2-3 Wochen zur Ruhe kommen, kriegen trotzdem ihre medizinische Behandlung und eben ihre Therapiemaßnahmen. Ne?
Ja.
Und man kennt es ja auch im Krankenhaus, ist alles husch husch, überall wenig Leute, überall nur schnell schnell, dann hört man nicht so gut, dann hat man die Hörgeräte morgens wieder nicht drin, alles verpasst und man fühlt sich einfach nur verloren.
Ja, natürlich. Ne? Nicht ernst genommen, man hat die Hälfte schon wieder vergessen.
Ja. Also eigentlich am Ende der, ja voll, am Ende wirklich ein Beruf, ein herausfordernder Beruf, aber auch eigentlich vielleicht gar nicht so unattraktiv, muss man sagen.
Und wie gesagt, hat man gute Karrierechancen, glaube ich, perspektivisch.
Ja.
Also ich glaube, wenn man irgendwo nochmal eine Klinik aufmacht, dann lohnt sich es auf jeden Fall, dass eine Geriatrie dabei ist.
Absolut.
Ich glaube.
Und man muss, ja. Nee, und ich finde ja auch, also das hat mir eben schon gesagt mit dem Bayern-Beispiel, die Plätze sind auch nicht, also die sind endlich, ne? Muss man ganz klar sagen. Also da muss man halt zumindest aktuell schon teilweise streng die Indikation stellen, ob man das dem einen oder dem anderen ermöglicht, ne?
Ja, und selbst, aber ich meine, das ist halt, oder was heißt Problem wieder, aber jetzt haben halt fast alle Leute ab einem gewissen Alter haben halt wirklich ein geriatrisches Bedürfnis, sage ich mal. Also die haben, wo man die Indikation halt stellen muss. Ne? Mhm. Und selbst bei uns im Krankenhaus, wir haben eine Riesengeriatrie, selbst da muss man mal eine Woche auf den Platz warten. Ne? Also wirklich, das ist auch da nicht so, dass es immer nach 3-4 Tagen direkt ab in die Geriatrie geht, nach Operation oder Diagnostik beendet, Schmerzen eingestellt, wie auch immer. Das ist wirklich, auch da merkt man das schon, das ist Nadelöhr. Ne? Also, und das Nadelöhr wird noch enger, würde ich mal sagen.
Ja.
Gut, aber nichtsdestotrotz gibt es, denke ich, oder das ganze Problem mit den alternden Menschen ist, glaube ich, global gesehen, um nochmal ein bisschen rauszuzoomen, auch bewusst, ne? Weil auch selbst, um jetzt hier nochmal umzuschwenken, selbst die WHO hat das Problem schon erkannt und auch global gesehen haben wir ja eine ansteigende Zahl von alternden Menschen und so hat auch die WHO 2016 bereits ein Strategiepapier rausgegeben und quasi einen Aktionsplan zu gesundem Altern, um nochmal diesen präventiven Aspekt aufzugreifen, mit 5 Zielen formuliert, wo halt dann im Endeffekt der Prozess des gesunden Älterwerdens gefördert werden soll. Da gibt es gewisse Eckpunkte, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber ich fand es einfach schön, ne, wo man ja immer doch eher sagt, so in Afrika oder in Asien, wo halt die Bevölkerungszahlen noch stark steigen, aber auch da altern die Gesellschaften schon stark. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Das ist einfach ein Problem, dem wir uns global auch wieder entgegenstellen müssen. Auch in Deutschland, wir haben es jetzt nicht so stark heute angesprochen, aber ich finde, es ist ein großes Thema und das ist auch was mich immer wieder im Krankenhaus viel beschäftigt, die Demenz. Und auch darauf ist zum Glück die Bundesregierung beziehungsweise sind wir als Bund schon darauf aufmerksam geworden. Und da gibt es auch schon eine nationale Demenzstrategie, die ist jetzt zwar wieder schon ein paar Jahre älter und soll, glaube ich, auch nochmal erneuert werden, aber auch da ist schon das Problem bewusst und auch da soll halt gefördert werden, dass halt Strukturen geschaffen werden, dass Menschen mit Demenz halt weiterhin eine gesellschaftliche Teilhabe oder an der Gesellschaft teilhaben können und dass dort Behandlungsangebote ausgebaut werden, dass die Versorgung auch auf pflegerischer Seite gestärkt werden soll und auch die Forschung. Ne? Und da ist ein wichtiger Bestandteil eine große Studie auch, die jetzt nicht nur um Demenz geht, aber generell um Menschen 65 plus und zwar vom Robert-Koch-Institut, das kennen wir alle gut seit der Pandemie, das RKI. Und zwar haben die eine Studie aufgelegt oder machen sie gerade noch Gesundheit 65 plus. Und da soll zwischen 21 und jetzt halt 24, sollen da Daten erhoben werden und zwar mit einer Basisbefragung und 3 Nachbefragungen. Und das, was ich da super fand bei dieser Studie, ist, dass halt diese 3. Nachbefragung halt wirklich auch eine Untersuchung vor Ort ist. Das heißt, ein Hausbesuch bei einem Menschen über 65 in Deutschland, der halt wirklich dann auch vor Ort, wo die Greifkraft gemessen werden soll zum Beispiel oder wo kognitive Funktionstests gemacht werden sollen, Blutdruck gemessen, Größe und Gewicht erfasst. Also was wir auch gesagt haben, Mangelernährung spielt ja auch eine große Rolle im Alter. Das ist, also bin ich sehr gespannt und finde es natürlich schade, dass wir es zu der Folge noch nicht vorliegen haben, die Daten. Und am Endeffekt stehen halt im Mittelpunkt dieser Studie gesundheitliche Themen, die es halt, die sonst, wo es noch keine Daten zu gibt. Ne? Also das sind halt häufig Patienten oder eine Patientengruppe, die ist halt super untererfasst noch aktuell. Ne? Was auch noch ein bisschen ein Teil davon sein soll, ist halt eine Nachbefragung auch nochmal von Covid-19 und Ernährungsgewohnheiten, körperliche Aktivität, Tabak- und Alkoholkonsum und auch Lebensbedingungen wie Einsamkeit, was glaube ich auch ein Riesenproblem ist, auf das wir zurasen, dass halt super viele alte Leute auch total vereinsamen. Und das finde ich bei unserem Opa zum Beispiel schon auffällig, obwohl der ja noch sehr gut gesellschaftlich eingefasst ist, dass man da schon merkt, dass Einsamkeit einfach eine super große Rolle spielt. Nichtsdestotrotz, wir sind gespannt, diese Studie Gesundheit 65 plus, wenn es da verwertbare und belastbare Daten gibt, werden wir euch da informieren und ich denke, das lohnt sich, das auf jeden Fall nochmal aufzugreifen.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant und spannend. Es gibt auch noch andere Ansätze, um die Therapie von älteren Menschen besser zu gestalten. Stichwort hier vielleicht auch mal Polymedikation. Je älter man wird, desto mehr Pillen schluckt man, glaube ich. Und da hat man auch schnell mit, keine Ahnung, einem Bluthochdruck und einer Herzinsuffizienz mal 5 oder mehr Medikamente an Bord. Das, also 5 Medikamente plus ist dann eben schon eine Polymedikation. Und ich glaube, gerade wenn man Menschen bei uns im Krankenhaus mit 70, 80 Jahren sieht, dann denkt man sich manchmal so, oh Mann, die 10 Medikamente, muss man die wirklich alle so einnehmen? Ja. Aber ja, man blickt da nicht so richtig durch. Und deswegen wurde jetzt von Apothekerinnen und Apothekern auch etabliert, dass man sich dort vor Ort oder manchmal kann man auch einen Hausbesuch erwarten von dem Lieblingsapotheker oder der Apothekerin des Vertrauens, der sich eben genau mit den Medikamenten mit einem beschäftigt. Ja. Ne? Mal alles durchguckt, welche Pille denn überhaupt was ist, wofür man die einnimmt und ob man nicht die Medikation auch besser gestalten kann. Ne? Weil ich glaube, je mehr Medikamente man einnehmen muss, desto mehr Verwechslungen oder ja auch schädliche Interaktionen kann es natürlich geben.
Ja.
Und genau das wird jetzt eben gefördert von der Pharmazie, dass man dieses Angebot annehmen kann und dann auch in Rücksprache vielleicht mit dem Arzt umstellen kann. Ne? Also da vielen Dank nochmal an unsere Cousine Caroline für den Tipp und für die ja sehr coole Dienstleistung, die ihr da anbietet.
Ja. Und das ist ja auch was ja dann ganz häufig die Geriater als erstes machen. Die gucken sich das Labor an, also wir machen ja da so eine interdisziplinäre Visite auch immer. Die gucken sich danach das Labor an und gucken sich Medikamentplan und sagen dann erstmal das, davon die halbe Dosis, das kannst du absetzen, bla bla bla. Und viele Sachen weiß man ja dann auch, aber macht es ja dann halt trotzdem nicht immer sofort, weil man halt auch gefangen ist in seinem eigenen Alltag und seiner eigenen Routine und ja auch genug
voll
zu tun hat.
Und man denkt sich immer so, naja, irgendwas wird sich der Arzt schon dabei gedacht haben,
dass das Medikamente ist, aber das ist halt häufig, glaube ich, auch das Problem, dass es halt eben nicht so ist.
Ja.
Dass halt Medikamente angesetzt werden aus einem Grund X, der ist vielleicht, erstens war vielleicht schon von vornherein falsch indiziert und zweitens ist das Problem vielleicht auch schon erledigt mittlerweile. Und da kann ich auch noch mal aus meinem engsten Umfeld ein Beispiel bringen. Und zwar die Mutter von meiner Freundin, die war ja auch letztens wieder im Krankenhaus. Und zwar der Verdacht auf Epilepsie wurde da geäußert, obwohl das absolut nicht der Fall ist. Sage ich jetzt ganz dreist als Orthopäde hier in Deutschland, 700 Kilometer entfernt. Und die nimmt bis zum heutigen Tag noch diese Epilepsie-Medikamente, weil der Hausarzt sie nicht absetzt. Einfach, und das ist jetzt einfach eine Diagnose, obwohl die hat einfach Diabetes und war halt da deswegen komplett gedamaged und nimmt jetzt Medikamente, die halt nicht mehr abgesetzt werden. Ja.
Okay. Spannende Geschichte.
Ja. Aber da ist vielleicht auch nochmal gut zu sagen, dass auch mit dieser Reform von den Hausärzten, nochmal ein Callback zum Anfang, da sollen zum Beispiel auch die Hausbesuche wieder besser vergolten werden. Das ist noch drin.
Ja,
das hat es noch reingeschafft. Also vielleicht hat dann der Hausarzt Zeit, nochmal über den Medikamentenplan zu gucken an der Stelle.
Mhm.
Und was wir dann vielleicht auch abschließend nochmal sagen können, was auch nochmal ein bisschen den Bogen spannt, so unserer Lieblingsreform, zur Krankenhausreform, da auch in Bezug auf die Geriatrie soll es ja Aufteilung in Leistungsgruppen geben. Ne? Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste und was halt auch wohl noch kritisch zu sehen ist, ist, dass zum Beispiel auch in Bezug auf die Geriatrie da ja relativ viele andere Fachgebiete noch involviert sein müssen. Ne? Also wir haben es ja gesagt, die machen eine multiprofessionelle Behandlung, aber die brauchen natürlich trotzdem auch mal einen Fachrat von einem Urologen zum Beispiel. Und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die dann zum Beispiel solche Kliniken keine Geriatrie mehr haben können unter Umständen, ist zumindest die Kritik, die ich dort beim ZDF lesen konnte. Und zum Beispiel auch, dass ein Haus, was Geburtshilfe anbietet, eine Kinderheilkunde haben muss. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch schon notgedrungen deshalb zu Klinikzusammenschlüssen führen, weil halt viele Krankenhäuser, die vielleicht nah beieinander liegen, natürlich dann nicht nochmal eine doppelte Fachrichtung bei sich selber anbieten. Ne? Aber da kann ich ja vielleicht dann selber auch nochmal was aus meinem Krankenhaus erzählen in der Zukunft. Da könnte sich ja auch noch was entwickeln, habe ich gehört.
Naja. Cliffhanger.
Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt noch mal ein paar Verbesserungsvorschläge oder eine kleine, in Anführungszeichen, ja, Zusammenfassung machen. Und möchtest du uns da
auf dem finalen Weg noch mal was erzählen? Bringen. Sehr gerne. Genau. Also letztendlich, glaube ich, Appell noch mal an alle mündigen Patientinnen und Patienten und auch deren Angehörigen und auch an uns selber, wenn man ehrlich ist.
Klar.
Also ich glaube, Stichwort Prävention, da sind wir uns alle klar. Wir sollten regelmäßige Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen einfach wahrnehmen. Sprichwort Damage Control, wie es der Felix ja schon so schön gesagt hat. Nicht wegschauen, also hilfsbedürftigen Patienten natürlich auch Empfehlungen aussprechen und vielleicht auch diesbezüglich beraten, was man eben noch verbessern kann an der medizinischen Leistung. dass man Gesundheitsprobleme aktiv anspricht und auch thematisiert. Ich glaube, niemandem fällt es leicht, auch gerade wenn es darum geht, dass man kognitiv abbaut oder merkt, dass man vergesslicher wird, dass man da aktiv das Problem angeht, ne, solche Dinge auch diagnostiziert, weil auch da gibt es sicherlich Medikamente, die man ansetzen kann, um Prozesse zu verlangsamen.
Ja. Und apropos, dass sich niemand schämen muss, und das ist auch was, worauf ich gestoßen bin, wusstest du, dass Schwerhörigkeit ein extrem hohes Risiko für Demenz ist?
Ja.
Ja, ich wusste es nämlich nicht, und dass es auch schon früh diagnostiziert werden muss, ne? Und das sind ja zum Beispiel auch Sachen, das fällt einem ja dann schon früh auf, ne? Dass jemand nicht mehr so gut zuhören kann in einer größeren Gruppe. Und das sind ja niedrigschwellige Sachen, die man ansprechen kann. Da muss sich keiner für schämen, wie für vielleicht irgendwelche blöderen Erkrankungen, mit denen man sich dann auch nicht so befassen will. Aber dass jemand nicht mehr gut hört, ne? Das ist ja nichts Schlimmes, ne? Und dass man sich ein Hörgerät kauft, das hat maximal was mit Eitelkeit zu tun. Ne? Das heißt, da kann man auf jeden Fall ansetzen, wenn ihr das Gefühl habt, eure Großeltern hören nicht mehr so gut, einfach mal sagen, oder auch die Eltern, ne? Lasst es testen, hol dir ein Hörgerät. Damit könnt ihr schon einen positiven Einfluss nehmen auf eine demenzielle Entwicklung, dass die einfach später erst vonstatten geht, dass die Leute länger geistig fit bleiben.
Ja, oder auch Sprichwort, vielleicht da nochmal ein gutes Beispiel auch von unserer Oma damals, dass man eben soziale Interaktionen weiter fördern muss. Ne? Sturzneigung, ne? Wenn Leute Angst haben zu fallen. Ja, und auch da wieder Stichwort, glaube ich, Eitelkeit, ne? Dass man sich damit Schwächen eingesteht, wenn man eben einen Gehstock oder einen Gehwagen zur Hilfe nimmt. Ja, auch das sollte man natürlich aktiv angehen und eben solche Hilfsmittel organisieren, weil Konsequenz ist einfach nur, man geht nicht mehr aus dem Haus, man hat weniger soziale Interaktion und das ist ja nachweislich einfach auch gut für eine gesunde Langlebigkeit.
Genau, und das wird, wie gesagt, wir haben es selber alles erlebt, auch mit unserem Opa, der die Mobilität, jeden Tag spazieren gehen, das hat bis in die hohe 80er hat ihn das wirklich auch geistig auf der Höhe gehalten. Und als das dann durch diesen Einsturz weg war, das hat wirklich diesen Verfall massiv beeinflusst. Also das ist einfach so, ne? Also man muss einfach schauen, dass man dranbleibt und wenn man halt was hat, muss man halt wirklich schauen, dass man mit allen Mitteln schnell wieder auf die Beine kommt und dann muss man im Zweifelsfall auch ins Krankenhaus und sich mal 3 Wochen in den Gerry legen, auch wenn man da vielleicht keinen Bock drauf hat, dann versucht es, wenn ihr nichts heute mitnehmt, ihr werdet alle in euren Familien älternde, alte oder alternde Menschen haben und denen wird auch leider früher oder später mal was passieren. Und dann müssen wir alle gemeinsam einfach schauen, dass unsere Angehörigen dann auch die medizinische Leistung in Anspruch nehmen, ob es Spaß macht oder nicht, ne? Damit sie einfach wieder nach Hause können.
Genau. Also, ich glaube, das können wir schon ganz gut zusammenfassen, was wir eben für Empfehlungen aussprechen, was wir alle in unserem näheren Umfeld verbessern können oder auch schon bei uns letztendlich anfangen können.
Genau.
Ich würde sagen, wir haben es jetzt heute eigentlich mal wieder ganz gut geschafft mit unserer Folge und hätten sonst noch ausleitende Worte an euch. Ich habe ja schon vorhin eine kleine Serienempfehlung ausgesprochen. Wer, wie gesagt, auch Angst hat vorm Älterwerden, diese Blue Zones bei Netflix-Reportage ist wirklich sehr sehenswert. Ja. Macht gute Laune auch aufs Älterwerden.
Perfekt.
Und gibt einem auch die Hoffnung, dass es Orte gibt, an dem es letztendlich schon entdeckt wurde, wie man auch im Alter noch geistig und gesundheitlich bleiben kann. Ansonsten, sag ich mal, ein bisschen unbezahlte Werbung, was wir das Problem gerade vom sozialen Rückzug oder auch dadurch, dass man nicht mehr so viel rausgehen kann als älterer Mensch, haben wir auch bei unserem Opa erkannt. Und haben ein Weihnachtsgeschenk gemacht letztes Jahr.
Genau, und das ist jetzt schon, denke ich mal, hinreichend getestet worden. Und zwar heißt es Enna. Und Enna ist im Endeffekt ein Kommunikationsmittel für Seniorinnen und Senioren. Und zwar kann man sich das vorstellen wie ein iPad oder ein Tablet, was man mit Scheckkarten, also EC-Kartengröße, verwenden kann. Also da steht nicht primär der Touchscreen im Vordergrund, weil da sind ja alte Leute eh schon tendenziell mit überfordert, sondern man legt dann quasi für die Funktion, die man haben will, wie telefonieren, Fotoalbum angucken, News, Radiosendung anhören oder auch man kann auch Fernsehsendungen damit anschauen, legt man eine Karte drauf. Ne? Und die ist natürlich schön groß geschrieben, Felix anrufen steht da drauf oder Julia anrufen, legt man die Karte auf und dann wählt dieses Gerät für einen und ruft dann den entsprechenden Kontakt an. Und das Gute ist auch daran, wenn ich dann mit unserem Opa zum Beispiel im Gespräch bin, kann ich selber für meinen Opa lauter machen. Also ich kann an meinem Handy zum Beispiel, das fand ich eine der besten Funktionen, kann ich die Lautstärke ändern, wenn er es halt nicht hört, was ich sage. Das ist natürlich auch schwerhörig, Hörgeräte. Kann ich ihm selber die Lautstärke anpassen. Ne? Und das ist natürlich auch super. Ne? Ich kann auch Termine in den Kalender stellen, kann Erinnerungen machen, hier gehen wir essen oder sonst was, weil dann können die Leute ja auch vielleicht nicht mehr, haben sie nicht mehr so den guten Überblick über die Woche. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache und es wird, glaube ich, auch von unserer Familie ganz gut genutzt, auch von unseren Cousinen und Cousins, liebe Grüße, und von unserer Tante und unserer Mutter. Genau, also ich denke, da sind viele involviert und es hat schon auch viel gebracht.
Genau. Und was auch schön ist, also das sind halt letztlich so Videocalls, die man da durchführen kann, von überall. Und das fand ich auch ganz nett eigentlich, dass man dann auch, wir waren in Südtirol letztens wandern, dann einfach mal vom Berg ein paar Grüße schicken kann und mal zeigen kann, wo man gerade so unterwegs ist. Und das ist schon, kann schon ganz schöne Highlights nochmal schaffen.
Und auch daran ist ja das Gute wieder, wie wir es alle gerne haben, man kann es monatlich kündigen. Also es kostet nichts in der Anschaffung oder damals zumindest war es vielleicht eine Aktion. Ich weiß nicht, wie das aktuell kostet, aber man kann es monatlich kündigen und wenn noch WLAN im Haus ist, kostet es glaube ich 20 Euro im Monat. Mhm. Also es ist so viel wie ein Handyvertrag am Ende des Tages.
Ja.
Gut, wer das zum Beispiel eine gute Empfehlung fand und sagt, das allein deswegen hat sich schon, heute schon gelohnt, den Podcast anzuhören, der kann uns ja gerne bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast und kann da zwischen 4 und 5 Sternen da lassen oder sonst auch nicht bewerten oder kann natürlich auch mit uns in Kontakt treten über unsere E-Mail. Die haben wir letzte Woche wieder ein bisschen verwendet auf messerschneidepodcast@gmail.com, auch um zum Beispiel zukünftige Projekte mit uns zu planen. Da sind wir auch immer in Kontakt mit anderen Organisationen und Menschen und da kommt einiges auf euch zu und auf uns auch. Und wer dann noch Lust hat, sich zum Beispiel die lustigen Reels anzugucken, die ich letzte Woche gemacht habe, zum Teil lustig, zum Teil ernst, der kann bei Instagram ja mal wieder reinschauen, ams-podcast. Und ich habe übrigens gesehen, es gibt noch einen anderen Podcast mit AMS, eine so Automotor-Podcast aus Amerika, habe ich gesehen letztens.
Der Podcast? Heißt
auch, ja, auch AMS.
Aha, also nicht verwechseln.
Nee, genau.
Obacht, also, das ist ein wenn bisschen das, unterschiedliche Thematisierung.
Wenn Motor-Content kommt, dann seid ihr auf der falschen Seite. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Möchtest du dem Ganzen hier noch was hinzufügen, liebe Julia?
Nö. Ich glaube, diesmal ist es nicht ganz so lang geworden, wie solltest.
Ja, genau. Also wir haben vielleicht ein paar, die Julia will ja immer die Folgen hier möglichst kurz halten, deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen reden am Ende. Aber wir sind ja, wir landen ja ungefähr immer in der gleichen Zielzeit und ja, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Während ich jetzt hier im Hintergrund mal langsam die Musik anmache, hier fährt gerade noch ein Rettungswagen bei der Julia vorbei. Die Julia schaut jetzt
schon wieder. Da hinten ist ein Seniorenheim, nicht, dass sie da wieder
hin. Stimmt. Und an der Stelle geht auch die Musik jetzt wieder los.
Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Genau. Wir machen jetzt auch ein bisschen Urlaub, kommen aber trotzdem in 2 Wochen wieder für euch zurück mit einem neuen spannenden Thema. Auf Messerschneide bleibt am Start.
Und alle freuen sich.
Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr die Folge hört. Und ja, liebe Grüße.
Auch die Monster im Schrank freuen sich.
Tschüss.
Aber für alle, die es interessiert, wir müssen mittlerweile nicht mehr im Schrank aufnehmen. Wurde ich letztens wieder drauf angesprochen.